Ihr erinnert euch, dass ich vor ein paar Wochen einen Text genommen habe aus Lukas 14. Im Internet ist es unter der Predigt abgelegt oder gespeichert oder abrufbar, so ist es ja richtiger, wie Nachfolge in Kraft gelingt. Da hatten wir so Statements zum Beispiel wie: Wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Da waren Statements wie drin: Wer nicht seinen Vater und Mutter hasst, kann nicht mein Jünger sein. Und wenn wir das anschauen, das Wort, das da heißt, wer Vater oder Mutter nicht hasst, miseo, das heißt wirklich hassen, dann bringt uns das doch irgendwie, denke ich mal, auf den Punkt, wo wir sagen, hallo, was ist nun los? Ich habe das da an diesem Gottesdienst einfach mal so reingelegt, weil das gar nicht so mein Schwerpunkt war. Aber wenn ich eine Predigt halte, ist sie für mich ja nicht gehalten. Ich halte ja auch nicht eine Predigt, um euch eine Predigt zu halten, sondern für mich ist es wichtig, dass das, was ich dir sage, für dich alltagstauglich werden soll, glaubenstauglich, glaubensrelevant sein soll, hilfreich sein soll, umsetzbar, anwendbar sein soll. Und eins ist ganz klar und sicher, und das müssen wir uns immer merken: Bibelspruchparolen, Glaubensparolen sind nicht unbedingt hilfreich und tauglich immer für den Alltag. Wenn wir leben nicht von irgendeiner Proklamation von Parolen oder so ist es jetzt, basta, Ende aus. Und an diese Parolen halten wir uns jetzt. Wenn wir das so wollen, tun, dann begeben wir uns natürlich wieder unter eine neue Knechtschaft und ein neues Gesetz. Nämlich im Einhalten und Proklamieren von Parolen. Aber wozu Jesus gekommen ist, ist, dass wir Leben haben. Er sagt, ich will, dass ihr lebt. All die Dinge, die wir leben in unserem Alltag, in unserem Glauben, sollen aus einer persönlichen Beziehung kommen. Und ich habe mir über diesen Sonntag nochmal Gedanken gemacht, vor allem, weil es ja auch zum Beispiel so in diesem Text um Begriffe ging wie die Kosten überschlagen. Ihr wisst, im Christentum gibt es so einen Spruch, der heißt einfach, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann überschlag die Kosten. Dann überschlag die Kosten. So etwas kann sehr schön sein, so etwas kann aber auch sehr bedrohlich sein. Es kommt darauf an, wie du es sagst, wie du es anwendest, was du vermittelst, was du rüberbringst. Aber überschlag die Kosten. Du kannst jemandem sagen, überschlag die Kosten und ihm von vornherein klar machen mit dieser Aussage, du bist total unbrauchbar, du bist total untauglich, denn du überschlägst nicht die Kosten. Für mich ist Kostenüberschlag, auf die Idee, muss ich sagen, bin ich gar nicht gekommen. Aber für mich war es dann auf einmal klar, man kann das so verstehen. Aber Kosten überschlagen ist für mich etwas ganz anderes. Wenn ich Jesus anschaue, dann ist das etwas Wohltuendes. Ich habe mir aufgeschrieben, die Kosten zu überschlagen, wir können eigentlich die PowerPoint mal anschalten. Die Kosten zu überschlagen ist befreiend, es ist gut und es entspannt. Das will ich einfach mal so als Statement reingeben. Kosten zu überschlagen ist befreiend, es ist gut und es entspannt. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesagt, Kosten überschlagen ist was Schönes. Es ist schön, seine Kosten zu überschlagen. Schön zu planen, können wir auch sagen. Es ist gut, um nicht ins Ungewisse zu rennen, irgendwo hinzulaufen. Nein, ich schalte, habe ich geschaltet? Nein. So, ich schalte jetzt selber. Gut geplant, mein Thema aber ist, gut geplant und doch ist die Ausführung verhindert worden. Kennst du was? Du hast dir etwas vorgenommen und du hast gesagt, und du willst das Beste und du hast sogar das Göttliche gewollt. Das, was Gott will, hast du gewollt und trotzdem ist es nicht zur Ausführung gekommen. Das würde heute zu lang werden, wenn ich auf alles eingehe. Deshalb habe ich meine Botschaft oder das, was ich zu sagen habe, in zwei Teile geteilt. Wir werden heute uns nochmal diesen Bereich anschauen, der Kosten überschlagen. Aber nächstes Mal verspreche mich, entweder nächsten Sonntag, also vorbereitet habe ich es, entweder nächsten Sonntag oder den Sonntag darauf, werden wir dann darüber sprechen, dass obwohl wir alles gut geplant haben, obwohl wir uns die beste Mühe gegeben haben, die Kosten überschlagen haben und trotzdem, und wir haben es sogar mit Gott gemacht, wir haben sogar mit Gott die Kosten überschlagen und die Pläne sind trotzdem nicht zustande gekommen. Das werden wir uns bei dem zweiten Teil anschauen, der nicht heute ist. Interessiert dich das? Und das wollen wir uns anschauen. Heute gehen wir, Kosten zu überschlagen ist befreiend und es ist gut und es entspannt. Der Text, in dem das eingebettet ist, und deshalb werden wir nochmal Lukas 14 lesen, und zwar ab die Verse 25 bis 27. Lukas 14, 25 bis 27. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, Psyche steht da, seine eigene Seele, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Das ist eine gewaltige Aussage. Wer zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seinen Bruder, seine Schwester, und was haben wir? Die Frau. Ich soll meine Frau hassen. Hallo, ich hoffe, dass da nicht irgendwo jemand sitzt, hier oder im Internet und sagt, habe ich immer schon gewollt. Kann nicht mein Jünger sein. Das Wort kann nicht, ich wiederhole nochmal, die unsere Gottesdienste schon lange besuchen, wissen, da steht Dunatai, kann nicht, hat nicht Energie, genug Kraft, mein Jünger zu sein. Und wir müssen uns das anschauen im Gesamtkontext der Aussagen Jesu. Es gingen viele Volksmengen mit ihm. Er warnt sich um und sprach, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter. Ich habe seine eigene Seele hervorgehoben. Wir sind manchmal so gern bereit, alles Mögliche zu hassen, uns abzuwenden, auch unter einem christlichen Deckmantel, herzugehen und zu sagen, ja, Vater und Mutter und Familie soll mal bleiben, denn ich diene ja jetzt dem Herrn. Ich folge jetzt Jesus nach. Und so nach dem Motto, die anderen sollen sehen, wie sie klarkommen. Das ist aber nicht, was Jesus hier sagt. Und wir werden das auch noch ein bisschen herausfinden und erarbeiten. Ich möchte aber auch besonders den Schwerpunkt auch legen auf diesen Bereich seine eigene Seele. Unser Denken, Wollen, Fühlen. Wir wollen manchmal Dinge. Wir denken Dinge. Wir fühlen Dinge. Oder wir haben Leidenschaft, die würde ich gerne leben. Aber da kommt mir jemand anders in die Quere. Also entscheide ich mich lieber, ihn abzulehnen, um nicht jetzt zu sagen, zu hassen, damit ich mein Ding leben und drehen kann. Das ist aber nicht, wovon es hier spricht. Ich glaube, dass es hier um eine ganz klare innere Haltung geht. Es geht um diese Entscheidung, zu wem ich gehöre. Als wir ohne Jesus waren, fern von Jesus waren, da waren wir wie alle. Aber dann kam Jesus in unser Leben. Und auf einmal waren zwei Reiche in einem Haus, zwei Reiche. Da ist einer, der ist gläubig, der ist wiedergeboren, der gehört jetzt zu Gott. Und da ist der andere, der gehört nicht zu Gott. Bisher gab es dieses Problem in der Familie nicht, in diesem Haus. Denn bisher waren wir alle eins. Wir waren nämlich alle verloren. Wir waren alle auf dem falschen Weg. Alle. Und jetzt kommt irgend so einer in der Familie vor, der bekehrt sich und der gehört auf einmal Jesus. Und er sagt, ich werde also abends nicht mehr saufen mit euch und Skat spielen, ich gehe in die Bibelstunde. Da hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem. Und dann gibt es Kampf, da gibt es Krieg, da gibt es Reibereien. Was ganz natürlich ist. Warum? Durch die Wiedergeburt, dadurch, dass jemand zu Jesus gekommen ist, sind im selben Haus auf einmal zwei Reiche vertreten. Zwei ganz verschiedene Reiche, die total unterschiedlich sind. Das eine ist böse und finster, erreicht der Gott dieser Welt, und der Gläubige ist das Reich des Lichts, das Reich Gottes, Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Auf einmal ein anderer Lebensstil zieht ins Haus. Aber das knallt in diesem Haus, das knallt in einer Ehe, das knallt in einem Umfeld. Das knallt. Da hauen zwei Welten aufeinander. Wir sind ein neues Reich. Und Jesus sagt, du wirst deinen Glauben nur behalten können oder festigen können oder deinen Weg gehen können, wenn du in dir innerlich klar machst, diesem Jesus folge ich nach. Bis zum Ultimo, sage ich jetzt mal, das ist meine Entscheidung. Aber diese Entscheidung besagt nicht gleichzeitig, oder egal was meine Eltern sagen und so weiter, Freunde, Frau, diese Entscheidung, diesem Jesus nachzufolgen, habe ich getroffen. Dabei bleibe ich. Aber wie gehe ich jetzt um mit denen, die nicht dazugehören, die nicht zu diesem Reich gehören, mit denen ich vielleicht sogar länger leben muss, zusammenleben muss, gerade in einer Ehe? Das sind zwei verschiedene Welten. Und Jesus sagt, das eine hebt das andere nie auf. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten Riesenprobleme mit solchen Dingen und mit solchen Aussagen. Sie haben gedacht, wir hebeln Gottes Gesetz aus und wir machen uns einen passenden, gangbaren Weg daneben. Aber Jesus macht klar, hier geht es nicht darum, weil die Bibel sagt, wir sollen liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus, richtig? Also kann ich ja nicht gleichzeitig sagen, ich hasse dich, Mama, aber ich liebe dich. Das siehst du, ich hasse dich, aber ich liebe dich. Du bist toll, Mama, aber du bist blöd. Hey, Kind, du bist super, aber du bist der letzte Geier. Versteh? Geht nicht. Das ist, denkst du irgendwie, da haut doch was hin. So, und als ich so betete und mir Gedanken gemacht habe, da war so das Zeugnis in meinem Geist, der sagt, es geht hier um eine innere Haltung. Ich gehe meinen Weg mit Jesus, egal welche Schwierigkeiten auch immer auftauchen. Und trotzdem, auch wenn ich jetzt mit Jesus gehe, habe ich eine Verantwortung gegenüber den anderen, die nicht mit Jesus gehen, ganz explizit meine Eltern. Und das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten ausgehebelt. Und das schauen wir nochmal an. Ich habe überschrieben, plane deinen Weg mit Jesus sorgfältig. Wenn du Jesus aufnehmen willst, dann sag, ja, überlege. Jesus sagt, überlege, willst du mit mir gehen? Ist das eine Entscheidung für das Leben? Willst du das? Ich komme nicht weiter. Die Eltern hassen? Nein, der Herr sagt, ehre deine Eltern. Matthäus 15 sagt er, Vers 1, fortfolgende, dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Jesus aber antwortet und sprach zu ihnen, warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter, und wer Vater oder Mutter flucht, soll, oder eigentlich heißt es, wird des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest. Also Mama, Papa, den Unterhalt, den ich dir eigentlich geben müsste, wie ich verpflichtet bin als Kind, als Sohn, Tochter, ich bin verpflichtet, dir Unterhalt, dich zu versorgen. Ihr wisst, heute unsere Gesellschaft ist ja total umgekehrt. Heute sollen die Eltern den Kindern Unterhalt geben und bis zum Ultimo versorgen und Studium finanzieren und so weiter. Die Gesetze haben sich total umgekehrt. Aber Hier geht es, was Jesus sagt, du als Tochter, als Sohn hast Verantwortung gegenüber deinen Eltern. Ihr aber sagt, wer zu Vater und Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest, Mama, Papa, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Heuchler, treffend hat Jesaja über euch gesagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Deshalb vergeblich verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebote lehren. Jesus sagt, dadurch, dass wir zu ihm gehören und zu seinem Reich gehören, sind wir nicht der Verantwortung enthoben, uns um unsere Familienangehörigen, speziell auch unsere Eltern, zu kümmern. Wir haben eine Verantwortung. Ich bringe dieses als Gegensatz, weil wir sagen, Jesus sagt, hasse die Eltern, am besten weg und jetzt habe ich sie vom Hals. Aber Jesus sagt, nein, du hast doch Verantwortung gegenüber deinen Angehörigen. So, und überlege in deinem Leben, in deinem Wandel mit Jesus, überlege, wie kann ich mein Leben mit Jesus im Einklang bringen in Bezug auf Verantwortung zu meinen Angehörigen. Das heißt nicht, dass ich mit ihnen mache, was sie machen, dass ich mit ihnen rumturne, wie sie tun. Das heißt nicht, Mama und Papa wollen saufen, saufe ich also mit. Sei fit, sauf mit. Nein, nein, davon sprechen wir nicht. Aber Jesus sagt doch ganz klar, da ist etwas, Mama und Papa, ihr, die Opfergabe, ich könnte ja auch mit dem Pfeil, die Opfergabe, eigentlich sollte diese Unterstützung, diese finanzielle Hilfe, Mama und Papa sollte eigentlich dir zukommen, aber ich habe entschieden, Mama, Papa, ich gebe es dir nicht, ich gebe es Gott. Und weil es eine Opfergabe ist, haben die Pharisäer und Schriftgelehrten festgelegt, ihr braucht den Eltern nicht zu geben, wenn ihr es Gott gebt, Gott ist größer, Eltern muss man nicht ehren. Und Jesus sagt, hier, ihr habt durch diese Haltung das Wort Gottes ungültig gemacht. Jesus sagt, ich bestehe darauf, dass ihr euch um eure Eltern kümmert. Hallo? Und ich denke, wenn wir hier ein gesundes Verständnis haben, in diesen Dingen, ein gesundes Verständnis, dann werden wir entspannter sein und nicht so viele Konflikte haben, wie wir sie oft haben. Konflikte gibt das Leben, bringt das Leben genug. Ganz klar, es wird nicht aufhören bis zum Ende. Haben wir auch die Verheißung, wird so sein. Aber es geht um unsere innere Haltung. Welche Position nehme ich dem gegenüber ein? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie haben manches ausgehebelt. Matthäus 23:23 heißt, wehe euch, sagt Jesus, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Und was sind die wichtigeren Dinge? Doppelpunkt war das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Das Wort Glauben ist Pistis, heißt auch Treue. Dieses hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Jesus sagt, ja, ihr macht das, ihr verzehntet alles. Es geht euch um Religion, es geht um Paragraphen, es geht um Gesetzeserfüllung. Und wenn wir dann zurückschauen, was die Schrift sagt in Bezug auf Gesetz, ihr wart unter Knechtschaft. Wir waren alle mal irgendwie unter dem Prügel. Die Bibel sagt, der Teufel hat uns mit seiner Knute gejagt und getrieben. Und dann sind wir zum Glauben an Jesus gekommen. Und endlich haben wir aufgeatmet, sind zur Freiheit gekommen und haben gesagt, ich habe neues Leben in Gott. Und auf einmal, wie auch immer es passiert ist, haben wir uns selber oder durch andere in Regeln hineinmanövrieren lassen, die uns sagen, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht anfassen, das tut man nicht, das tut man nicht. Das Leben wird wieder reglementiert. Ja, wir brauchen im Leben Regeln, aber Regeln ersetzen kein Leben. Was wir vor allem brauchen, ist Leben und persönliche Beziehungen. Regeln sind gut, auch im Straßenverkehr, sonst würden wir ein Chaos haben. Versteht ihr, was ich meine? Wir brauchen Regeln, aber Regeln, sie sind nicht da, sie sollen eine Hilfe sein, sie sind wie die Leitplanken auf der Autobahn, dass wir nicht abstürzen, damit wir nicht ins Chaos gelangen. Dafür sind Regeln da. Aber eigentlich sind wir berufen, im Leben zu sein. Und Paulus sagt, ihr wart mal unterm Joch. Man hat euch gezwungen, Dinge zu tun. Jetzt lass nicht zu, dass du wieder gezwungen wirst, Dinge zu tun, die du nicht willst. Und ich ergänze, füge hinzu, selbst wenn der andere, mit dem du es gut meinst, und du weißt, dass was der jetzt tut oder lebt, das bringt ihm Chaos. Du musst ihm diese Freiheit lassen. Du kannst ihm raten, du kannst ihm helfen, aber du kannst ihm nicht zwingen, deine Meinung oder deine Regel zu übernehmen. Hallo? Denn dann machst du einen Paragraphenbefolger. Dann machst du einen, der Gesetze befolgt. Habe ich was falsch gesagt? Dann mach dir einen Paragraphen bevor. Es geht nicht um Regeln, um Gesetze. Es geht um Leben, es geht um Beziehung, es geht um Freundschaft, es geht um Intimität, es geht um diese Dinge. Es geht nicht um Regeln. Regeln können jedes geistliche Leben ersticken und zu Tode bringen. Hallo? Und wir sind berufen, das Leben zu haben. Und ihr habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, nämlich das Recht, Recht zu üben, dem der Unrecht geschieht. Ihr habt Barmherzigkeit ausgehebelt. Das habt ihr ganz einfach beiseite geschoben. Nichts Barmherzigkeit. Du gibst jetzt deinen Zehnten fertig, Ende aus. Ich weiß nicht, wie ich das hier gebacken kriegen soll. Das spielt mir keine Rolle. Du gibst deinen Zehnten, so steht es geschrieben, Ende aus. Ohne Barmherzigkeit. Sie haben einfach agiert ohne Barmherzigkeit. Heißt das dann jetzt, dass man keinen Zehnten geben soll? Doch, was sagt denn Jesus? Dieses hättet ihr tun sollen, nämlich Zehnten geben. Aber Recht, Barmherzigkeit und Glauben nicht unterlassen. Es gehört zusammen. Es gehört zusammen. Es gehört immer zusammen. Sonst kommen wir in Knechtschaft. Lukas 11, 42 sagt er noch, wehe euch Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut. Überleg dir mal, was ein mühsames Unterfangen. Da zählst du die Dillkörner. Da sitzt du da und zählst die Körner, um 10 zu geben. Du machst diese Dinge. Was eine Arbeit. Die haben sich also richtig Mühe gemacht. Da wollen wir exakt sein. Ihr verzehntet das. Alles Kraut. Aber, sagt er, ihr übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Die Agape. Ihr übergeht das. Die Liebe. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Wieder geht er, ja, verzehnte deine Dinge. Aber im Umgang über Gerechtigkeit. Er sagt, ihr habt übergeht das Gericht, Rechtsprechung. Dem, der unterdrückt ist, sagt er an anderer Stelle, gebt ihr kein Recht, sondern ihr bedrückt ihn vielleicht sogar noch mit. Und das ist nicht, was der Herr für uns gedacht hat. Und er sagt, ja, es ist richtig, tu das, verzehnte deine Dinge, das ist in Ordnung. Das steht auch in Gottes Wort. Das steht auch in der Bibel. Das hat Gott auch so gegeben. Aber Gott hat mehr gegeben als Gesetze und Paragraphen, nämlich Gericht, nämlich Recht zu sprechen, gutes Urteil zu bilden und vor allem in der Liebe Gottes zu wandeln. Das sollten wir nicht übergehen. So, also haben wir diesen Packen hier. Wir sehen, die Eltern hassen. Meine Brüder und Schwester hassen. Nein, sondern Verantwortung übernehmen. Wir machen nämlich den Unterschied. Der nicht gläubig geworden ist in unserem Part, Familie, Freundschaft, wo immer es ist, dieserjenige, der hat nur sich selbst. Aber du und ich, wir haben, als wir gläubig wurden, was dazu bekommen. Nämlich was Enormes, nämlich unseren Jesus. Der Ungläubige, dem wir respektvoll gegenüber uns benehmen sollen, egal verwandt oder wie auch immer, der hat keinen Ratgeber Jesus, weil er ihn nicht kennt. Aber wir haben in uns durch Jesus eine Stärke bekommen. Wir haben in unserem Leben jemanden bekommen, durch den wir sagen können, ja, ich kann das aushalten. Ich kann auch die Lästerungen meiner Verwandten aussitzen. Ich kann den Spott und Hohn aussitzen. Ich kann es aussitzen, wenn man mir sagt, du wilder Sektierer. Ich kann das aushalten. Warum kann ich das aushalten? Weil ich Jesus in meinem Leben habe, ihn kenne und ich weiß, ich habe mehr. Ich habe etwas Besonderes. Verstehst du? Wir können anders handeln als die Leute. Wir wollen Gläubige sein, Christen sein, die Jesus nachfolgen, wollen aber oft mit dem gleichen Weichspüler behandelt werden wie der, der Jesus nicht kennt. Das funktioniert nicht. Denn Jesus, der starke Herr, lebt in uns und der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und mit ihm überwinden wir weit, auch die Attacken von Familie oder sonstigen Dingen. Und wir überwinden sogar Hass gegen unsere Familie. Wir lieben sie, obwohl sie uns verabscheuen würden. Wir lieben sie, auch wenn sie uns vielleicht übel nachreden. Warum? Weil Jesus in unserem Leben ist und wir etwas Besonderes haben. Wir sind eine besondere Spezies. Hallo? Und das müssen wir festmachen. Und weißt du, wenn wir das mal überlegt haben und angedacht haben, dann wissen wir, es kommen Angriffe, es kommt Krieg, es kommt Bedrängnis, es kommt Not. Aber Gott sei Dank, ich habe Jesus, ich kann mit ihm in diesem Punkt stehen und nicht nur stehen, sondern sogar überwinden. Und das ist der Punkt. Okay, das war soweit zu den Eltern. Also liebt eure Eltern. Übrigens sagt die Schrift, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst, damit es dir gut geht und du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gegeben hat. Wenn es dir in deinem geistlichen Leben, das neue Land, das Jesus dir gegeben hat, ich mache das jetzt mal aufs Geistliche, wenn du dieses neue Land, das er dir gegeben hat, behalten willst, nicht verlieren willst, dann solltest du deinen Vater und deine Mutter ehren, egal wie alt du heute Abend bist oder am Tag, wenn du die Predigt im Internet hörst. Es ist das erste Gebot. Es ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst. Heute geht es vielen Menschen so schlecht, weil sie ihre Eltern nicht mehr ehren. Und wir haben Verantwortung. Ihr versteht, was ich meine, ja? Okay. Was ist, wenn der Herr mich berufen hat? Wir hatten erst etwas gelesen über Versorgung. Ich denke daran, als ich berufen wurde, ich war in meinem Beruf, ich war beliebt in meiner Firma, aber eines Tages sprach Gott und sagt, Herbert, geh und studiere Theologie. Du wirst Pastor. Ich habe mit meinen Chefs damals gesprochen und sie haben gesagt, wir können uns das vorstellen, wir glauben das. Und dass es so ist, denn so wie sie hier leben und wie sie hier sind, und ich war bestimmt nicht verknöchert oder verklemmt, aber wir möchten Ihnen gleich sagen, sollten Sie irgendwann mal feststellen, Sie irren sich, das ist es doch nicht mit dem Pastor und der Theologie, dann kommen Sie zurück, wir stellen Sie sofort wieder ein. Weil die Bibel sagt, wenn jemand Gott dienen will, soll er ein gutes Zeugnis haben, auch von denen, die draußen sind, von seinem Arbeitgeber. Das ist wichtig. So. Ich bin natürlich nicht zurückgekehrt, aber es sind Jahrzehnte ins Land gegangen. Schau mal her, es ist jetzt 1975, als ich dann ins Theologiestudium ging. Und mit den Chefs, wir sind heute noch Freunde, obwohl wir sehen uns nicht. Aber wenn ich nach Wuppertal komme, das ist immer noch, wenn ich in das Geschäft komme, es ist immer noch wie zu Hause. Weil die Beziehung gestimmt hat. Das ist in Ordnung, verstehst du? Das ist geklärt. Das ist so. Und jeder freut sich, den anderen zu sehen. Selbst die Angestellten, die natürlich jetzt auch schon ein paar Fältchen gekriegt haben. Es ist Beziehung. Manches Mal werden wir herausgefordert. Ich denke an die Berufung von Waldemar Sadatschuk, den kennt ihr. Er hat das Buch geschrieben, Der Grenzgänger, es ist vergriffen, gibt es nicht, aber es gibt ein Hörbuch von diesem Grenzgänger. Das höre ich zwischendurch unterwegs, wenn ich im Auto bin. Und er schildert dort darüber, über seine Berufung. Und eines Tages haben die Ältesten seiner Gemeinde ihm gesagt, Waldemar, oder ein Ältester kam, Waldemar, nach dem Gottesdienst kommst du bitte mal ins Büro, der Vorstand möchte mit dir sprechen. Klingt gut, oder? Und er hat gesagt, oh wei, was kommt jetzt? Was, du weißt, du hast nach dem Motto, was hast du verbockt? So, so ging es ihm wohl. Habe ich zumindest so aus dem Hörbuch gedeutet. Auf jeden Fall, er geht dorthin und dann haben die Ältestenschaft zu ihm gesagt, hör zu, Waldemar, also wir glauben, dass Gott möchte, dass du zur Bibelschule gehst und dass du Theologie studierst. Und er selber hatte diesen Ruf auch. Und die Gemeinde sagte damals, wir glauben und Gott, wir haben mit Gott darüber gesprochen und Gott und die Gemeinde wird deine Ausbildung bezahlen. Sie bezahlt dein monatliches Schulgeld. Hey, ist das nicht Gottes Führung? Ist doch perfekt, was willst du noch? Hä? So, aber weißt du, was er sagte? Er sagt, ich war als Sohn der einzige Verdiener in meinem Haus. Es war Nachkriegszeit, der Vater hatte keine Arbeit. Und das, was er verdiente, brauchte die Familie, um zu leben oder auch um zu überleben. Und er hat gesagt, in meiner Bibel steht geschrieben, du sollst Vater und Mutter ehren, auch wenn ihr mir das Studium bezahlt. Aber meine Eltern, die werden in der Zeit nichts zu leben haben. Und deshalb kann ich das so nicht annehmen. Das kann ich nicht annehmen, es sei denn, Gott tut ein Wunder, dass meine Eltern versorgt werden. Aber das war für ihn so die Entscheidung. Ich glaube, das hat er gar nicht mal dem Vorstand gesagt. Er ging zu Gott und sagt, Herr, das kann ich nicht, weil meine Eltern, sie brauchen meine Versorgung. Opfergabe haben wir erst gesehen, was deinen Eltern zusteht. Und er hat gebetet, sagt Gott, du hast einen Weg. Die Sache kurz zu machen, 2-3 Tage später bekommt er Bescheid, der Vater bekommt eine tolle Arbeit, einen tollen Job, sodass die Eltern sich selber versorgen können. Aber er sagt, ich wäre nicht zur Bibelschule gegangen, wenn meine Eltern nicht versorgt werden. Weil das auch in Gottes Wort steht. Versteht ihr? Das steht auch in Gottes Wort. Und wir müssen, ihr seht, wir müssen in unserer Nachfolge mit Jesus nicht Parolen von uns geben, nicht irgendwelche Worte einfach nur von uns geben, sondern überlegen, was sagt das Wort Gottes zu einem guten Miteinander und Leben miteinander, auch der Generationen oder Beziehungen. Was sagt es dazu? Was kann ich dabei tun, damit andere nicht auf der Strecke bleiben? Da haben wir als Gläubige Verantwortung. Deshalb überschlagen wir die Kosten. Und weißt du, wenn er jetzt einfach gesagt hätte, ich gehe zur Bibelschule, da wäre in der Bibelschule immer dieser Hinterkopf gewesen, haben meine Eltern genug zu essen. Du hättest kein gutes, ruhiges Gefühl, oder wie ich am Anfang sagte, Kosten überschlagen ist befreiend und gut und es entspannt. Weißt du, er konnte entspannt zur Bibelschule gehen, weil er wusste, Papa versorgt die Familie, er hat doch eine Arbeit gekriegt. Das ist unsere Verantwortung. Okay. Willst du noch mehr hören? Plane deinen Turmbau sorgfältig, kommt denn hier. Lukas 14. Ihr merkt, letztes Mal habe ich es gestriffen, diesmal gehe ich etwas genauer ein. Lukas 14, 28 bis 30, denn wer unter euch, das ist gleich anfolgend an diese Eltern, das ist derselbe Text, weiter. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und er konnte nicht vollenden. Jesus sagt, Nachfolge ist nicht einfach blind. Jetzt laufen wir drauf los wie die Hühner im Stall. Sondern Jesus sagt, das, was du unternehmen willst, das, was du planst, auch in deinem Glaubensleben, setz dich hin und mach dir Gedanken darüber. Ich weiß, bei manchen klingelt dann sofort, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das tun wir nämlich nicht. Denn wenn wir mit Jesus nachdenken, mit Jesus zusammen nachdenken, stützen wir uns ganz gewiss nicht auf unseren Verstand, sondern dann sind wir in einem Beratungsgespräch zwischen ihm und uns. Richtig? Da sind wir ganz persönlich. Auf unseren Verstand stützen, ich brauche dich gar nicht fragen, Herr, ich habe meinen Plan, ich mache das so und so. Aber der Herr sagt, mach einen Plan, wenn du etwas bauen willst. Das ist im privaten Bereich so. Warum ist unsere Gesellschaft so überschuldet? Warum sind so viele Christen so sehr stark überschuldet? Ganz einfach, weil sie, ich hätte jetzt bald gesagt, ohne Vernunft ihre Geschäfte betreiben. Oder parolenmäßig, so möchte ich sagen, nach dem Motto, ich kann mir kaufen, was ich will, ich kann mir jeden Kredit nehmen, den ich will, der Herr ist ja mein Versorger. So nicht. So nicht. Aber entschuldige bitte, so leben viele Gläubige. Das ist aber nicht, was der Herr will. Weil der Herr sagt, du wirst ein Desaster erleben. Du wirst eine Katastrophe erleben, wenn du so leben willst. Du musst dir Gedanken machen. Schau mal, ein Haus zu kaufen ist eine schöne Sache. Auch wenn es dann in Deutschland erst noch mal der Bank gehört. Oder weltweit. Aber trotzdem, gewisserweise zahlst du ja doch in den Bereich zurück. Nur, ich war ja früher Makler. Und ich weiß das, da haben Banken den Leuten gesagt, kein Problem, die Finanzierung steht, das können sie machen. Und weißt du, die Leute hatten ihren Rohbau hochgezogen, sie konnten nicht mal innen einrichten, manche konnten nicht, manchmal nicht mal innen verputzen und haben in der Ruine gelebt. Und was? Schließlich kam das Gebäude unter den Hammer. Man hat die Kosten nicht überstanden, man war blauäugig. Wir als Menschen haben manches Mal so diese Tendenz, Augen zu und durch, es wird schon irgendwie werden. Aber Jesus sagt, das stimmt so nicht. Augen auf, überlegen, Beratung einholen und schauen, kann ich mir das erlauben? Auch als Gläubiger. Du hast doch, weil du gläubig geworden bist, deinen Verstand nicht an der Garderobe abgegeben. Hallo. Aber dein Verstand und der Gott im Einklang mit Gott, in Beziehung mit Gott, kann für dich ein wunderbares Instrument sein, ein gutes Leben in die Bahn zu schieben. So will ich es mal einfach sagen. Beim Autokauf, ich meine, das ist ja immer was auch gemein mit zu tun. Und ich denke, so ist schon länger zurück, ich will auch ruhig länger zurücknehmen, dass dann Leute sagen, Mensch, unsere Nachbarn haben ein gutes Auto, wir fahren eine Schrottmöhre, eigentlich könnten wir uns mehr leisten. Sie haben sich beim Autohändler beraten lassen. Und der Autohändler, der hat das möglich gemacht, die haben sogar zwei Autos gekriegt auf Leasing. Und dann konnten sie es nicht bezahlen. Und dann wurden die Autos abgenommen. Die Autofirma hat sie abgeholt. Und sie hatten jetzt einen riesen Schuldenberg. Und sie waren das Gespött der Nachbarn. Jesus sagt, ich möchte nicht, dass du zum Gespött wirst. Selbst wenn wir Fehler machen. Schauen wir doch mal, was er sagt an die Gemeinde in Laodicea. Er sagt zu dieser Gemeinde, du denkst, du bist gut drauf, du bist cool, alles ist in Ordnung. Aber er sagt, du weißt nicht, dass du bist jämmerlich, arm, bemitleidenswert, nackt, blind. Und dann sagt Jesus etwas dieser Gemeinde. So viel dazu, die Liebe deckt der Sündenmenge. Die Bibel sagt, wir sollen die Fehler unserer Brüder und Schwestern nicht an den Pranger stellen. Und Jesus sagt dort zu dieser Gemeinde, Leute, ich sehe, ihr seid schon so nackt, ihr seid schon so außerhalb eines wirklich guten, geschützten geistlichen Lebens. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass jeder sieht, in welch einem Dilemma ihr steckt. Und Jesus sagt dieser Gemeinde, ich will aber nicht, dass die anderen das sehen. Komm, kaufe Augensalbe bei mir, kaufe Öl, kaufe Augensalbe. Und dann sagt er, kaufe Gold bei mir, damit die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Ich will nicht, dass andere mitkriegen, wie es um dich steht, wie es dir geht. Jesus hat kein Interesse daran, dich an den Pranger zu stellen. Er lehrt uns, die Liebe deckt der Sündenmenge. Und er tut alles, um dich zu locken und mich zu locken, uns dazu zu bringen, zu sagen, hey, komm, du kannst bei mir alles haben, damit du nicht nackt bist, damit du nicht elend, damit du nicht irgendwie uncool dastehst oder schandmäßig dastehst. Du kannst das alles klären. Solange es nicht offenbar geworden ist, kannst du es kommen und bei mir klären. Und Jesus bittet diese Gemeinde, sagt, komm, klär es doch bitte bei mir. Kaufe bei mir, damit du in Sicherheit bist. Das ist Jesus. Verstehst du? Er hat kein Interesse, die Dinge an den Pranger zu stellen. Denn jeder Fall, jeder Absturz, jede Blamage, sage ich mal, eines Gläubigen, spiegelt sich auch immer wieder auf eine Gemeinschaft wieder, richtig? Wenn ein Gläubiger in einer Gemeinde sündigt, dann sagen, das ist aber eine Gemeinde, die machen. Einer hat gemacht, die machen. Versteht ihr? Jesus hat kein Interesse, Schande und Dreck irgendwo aufzuwühlen. Er ist gekommen, um es zu beseitigen. Hallo. Und wenn du heute Abend hier bist und sagst, Mann, ich habe Dreck am Stecken, dann kannst du zu Jesus kommen. Und dann sagt er dir heute Abend, kaufe Augensalbe bei mir. Kaufe Gold bei mir. Ich kläre das zwischen dir und mir, meine Tochter, mein Sohn. Ich kläre das zwischen uns, damit es nicht offenbar wird und du wirklich, lass mich so sagen, gut dastehst vor Menschen und vor Gott. Das ist es, was er sagt. Es gibt viele Bereiche. Wir müssen überlegen, eine Gemeinde, die kann ja sagen, wir gründen jetzt Gemeinden. Ich würde, wenn es nach mir geht, ich würde jeden Tag eine Gemeinde gründen. Aber das kann ich nicht. Ich muss die Kosten überschlagen. Ich muss überlegen, können wir das personell, finanziell? Das muss man doch überlegen. Und Jesus sagt, du willst einen Turm bauen? Überlege, kann ich mir das leisten? Wenn ich mir keine neue Waschmaschine leisten kann, dann bleibe ich bei meiner alten. Hallo. Das sind nun mal die Dinge. Sonst kommen wir in Schwierigkeiten. Und dann verschulden wir uns. Und das ist nicht, was der Herr möchte. Und dann kommen wir, ich denke, der Herr ist mein Versorger. Verstehst du? Wir bauen, machen diesen Schlamassel und dann ist der Herr noch schuld, dass wir in der Bredouille stehen. Und der Herr hat gesagt, du hättest das vorher überlegen sollen. Das macht man so nicht. Ich hätte dir Rat gegeben, halt's noch mit der alten Maschine aus und mit dem alten Kühlschrank. Okay. Ist ja warm hier drin, oder? Sind die Heizungen noch an oder sowas? Nee. Na gut, das macht nichts. Also ihr sitzt ja noch ruhig, ich schwitze mehr. Okay. Schau mal, wir müssen Dinge beraten. Denke ich zurück, Jahre zurück, viele Jahre zurück. Und damals hat der Herr gesagt, für unsere Arbeit, kaufe für die Gemeindearbeit, kaufe einen Bus. Und dann habe ich gesagt, okay Herr, wie machen wir das? Wie stellst du dir das vor, Herr? Verstehst du, da bin ich nicht hingerannt und habe gesagt, kauf einen Bus. Der Herr sagt, ich werde andere Leute dazu bewegen, motivieren, dass sie anfangen, für diesen Bus zu spenden. So kam das Geld schließlich zustande. Und dann kam das Geld, dann habe ich den Bus bestellt und wir konnten ihn bar bezahlen. Jemand anders hörte, sagt, Mensch, der Herbert hat im Glauben zum Herrn einen Bus bestellt. So schwer. Dann hat sie den Bus bestellt und dann rief, ich kannte sie so gar nicht oder flüchtig. Ich kann mich, also ich denke eher nur hören, sagen, lebt einen ganz anderen Teil Deutschland, sagt, Herbert, also mit dem Glauben, das funktioniert wohl nicht immer so. Oder das ist, warum macht der Herr sowas? Ich sage, was macht er denn? Ja, ich hatte auf meinem Herzen einen Bus zu kaufen, den habe ich bestellt und das Geld wird schon kommen. Ich habe es genau gemacht wie du. Und dann habe ich gesagt, so habe ich das nicht gemacht. Also weißt du, die Leute sagen oft, ich mache es wie du, Herbert, aber ich mache es nicht so. Ja. So. Und dann sage ich, ja und? Ja, Deutschland braucht Busse, die das Evangelium verkündigen und in meinem Herzen war es und den habe ich bestellt. Sag ich, und jetzt? Ich soll den schon seit ein paar Wochen bezahlen, aber ich kann nicht abholen, ich habe kein Geld. Aus Verzweiflung habe ich jetzt noch eine Werbung drauf machen lassen, die kostete, glaube ich, auch nochmal 1.000. Sag ich, und jetzt? Ja, der Autohändler will sein Geld, ist ganz klar. Ich sage, hast Gott dir gesagt, dass du das tun sollst? Nee, ich mache es im Glauben wie du. Ich sage, ich mache es aber nicht so. Und wir haben gebetet. Ich sage, wir können beten. Gott ist gnädig und barmherzig und gütig. Es wird eine Lösung geben, auch für deine Dummheiten. Und wir haben gebetet, ein paar Tage später war ein Missionswerk, sagt, wir suchen genauso einen Bus und die haben ihr den dann abgenommen. Da wurde gesammelt. Eine andere Sache war es und deshalb ist das immer persönlich, auch mit Gott und uns. Als wir die Grundausrüstung für die Bibelschule damals kauften und für die Gemeindeausrüstung, Tische, Stühle und so weiter, das war ein Batzen Geld. Und ich sage, Herr, wie machen wir es? Wir hatten ja nur, wir hatten keinen Stuhl, nichts zu sitzen, wir hatten Räume, wir hatten nicht mal bis dahin die Miete zu bezahlen. Aber ich habe damals Ratgeber geholt, schaut euch das an. Was sagt Gott zu eurem Geist? Weil ich entscheide Sachen nicht selber. Ich brauche Beratung, weil die Bibel sagt mir auch, ich brauche Beratung, ich kann mich auch irren. Also habe ich Beratung geholt, habe Brüder mitgenommen, sagt, guckt euch diese Räume an, dort in Aschaffenburg. Schaut sie euch an, ob das vom Herrn ist. Ich meine, ja, aber ihr müsst mitentscheiden. Und sie waren da, ja, wir glauben, es ist Gott. Und irgendwie hatten wir alle Frieden. Wir haben's, ich habe das Objekt gemietet, habe eine Bibelschule ausgeschrieben und die Bibelschüler meldeten sich an. Und so weiter. Aber wir hatten null Möbel, kein Stuhl, kein Tisch, kein Tisch, überhaupt nicht. Wir hatten gar nichts. Nur leere Räume. Und ich sage, Herr, was machen wir das? Irgendwie müssen wir ja hier auch Zeug reinkriegen. Was sagst du dazu? Und der Herr sagt, bestelle alle Sachen, mach mit dem Vertreter aus 3 Monate Zahlfrist, Zahlziel und in 3 Monaten wird das Geld da sein und dann bezahlst du es. Ich habe die ganze Sache bestellt, es waren 20.000 ungefähr, was wir alles brauchten für die ganze Ausrüstung. Ich habe das bestellt, der Herr sagt, mach es so. Dem Vertreter gesagt, sagt, geht nur 1 Monat, ich sage, dann können Sie nach Hause gehen. Weil ich habe 3 Monate Zahlziel, wenn Sie das nicht wollen, dann können Sie Ihr Zeug behalten und ich hole mir das woanders. Da hat er dann mit seinem Chef telefoniert, Chef sagt, machen wir. Und dann verging die Zeit. Hier hatte ich aber ein Zeugnis, ohne vorher, ich hatte das Zeugnis, ich wusste, ja, so soll es sein. Und die Wochen vergingen, die Monate vergingen. Und zum Schluss war es 1 Woche vor Zahlziel. Wir hatten natürlich schon längst die Möbel, saßen ja schon alle drauf. War ja alles schon da. Alles nur nicht meines. Okay, na doch, war schon meines. So. Und ich weiß noch, 1 Woche vorher, einer unserer Ältesten rief mich an und sagt, und ich war ja jeden Tag unterwegs dort nach Aschaffenburg, kaum zu Hause. Und an diesem Abend war ich früh zu Hause und habe mich auch früh ins Bett gelegt. Ich habe gesagt, irgendwie muss ich mal knacken und schlafen. Und dann rief sie an und sagt, später Abend, Herbert, ich kann nicht schlafen. Wir müssen doch bezahlen. Aber ich hatte Frieden. Ich wusste, was ich zu tun habe. Und ich habe nur gesagt, deshalb wächst du mich. Deshalb wächst du mich. Innerhalb dieser Woche rief mich ein Mann an, ein Architekt, und sagt, Herbert, brauchst du Geld? Ich sage, ja, ich brauche Geld. Ich brauche viel Geld, habe ich gesagt. Okay, wie viel? Ich sage, 20.000. Okay, geht heute raus. Auch das? Aber das ist nicht so, dass du sagst, jetzt machen wir es immer so. Beratung. Jesus sagt, überlege. Sprich mit dem Herrn, auch über deine Sachen. Wenn ich mir einen Kühlschrank kaufen würde, würde ich mit dem Herrn darüber reden. Allein schon deshalb, ob das ein Montagsei ist oder ein richtiges. Ja, wenn ich ein Auto kaufe, will ich wissen, ist das ein gutes oder ist kein gutes. Der Herr kennt den Motor innen drin, ich nicht. Ich werde ihn fragen. Das hat nichts mit Abhängigkeit zu tun, das hat mit Privileg zu tun, mit Vorrecht. Ich habe jemanden, den ich ansprechen kann, der mich leitet und der mir hilft. Das hat es damit zu tun. Und dann denke ich immer, wie schade, all die Menschen, die keinen Jesus haben. Plane deinen Turmbau, so habe ich das einfach mal gelassen in dem Beispiel, sorgfältig. Lebe nicht einfach aufs Geratewohl. Nach dem Motto, ich kaufe, der Herr ist mein Versorger. Dann wirst du mit größter Wahrscheinlichkeit Schiffbruch erleiden. Und dann solltest du nicht hinterher sagen, wieso versorgt mich der Herr nicht? Hallo? Ich meine das ernst. Was ich euch sage, das ist, ich gebe dir das mit für dein Leben. Ich werde dieses Jahr 60 Jahre und ich habe ganz klar für mich gemacht, ich habe keine Zeit für Parolen, für fromme Sprüche. Es geht mir darum, dass wir Dinge für das Leben nehmen und auch für das Leben praktizieren, um unser Leben vor Unheil und Schwierigkeiten zu bewahren. Hallo. Deshalb, und das Wort Gottes ist mein bester Ratgeber darin, plane deinen Krieg sorgfältig. Ich mache mal ein bisschen schneller jetzt. Plane deinen Krieg sorgfältig. Lukas 14, das ist immer noch im selben Text. 31, 32, oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, mit dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Der Herr macht ganz klar und deutlich, wenn du dich entscheidest, Krieg zu führen, und ich gehe jetzt mal in unseren geistlichen Bereich. Wir wollen Krieg führen, oder wir sagen, wir wollen das Land einnehmen. Die Schrift sagt, Satan ist Gott dieser Welt. Richtig? Er ist der Gott dieser Welt. Und jedes Mal, wenn du missionarisch aktiv bist, betrittst du sein Gebiet. Und jedes Mal bist du ihm ein Dorn im Auge. Jedes Mal ist er stinkig auf dich. Und jedes Mal würde er dir am liebsten den Hals umdrehen, obwohl Jesus bei dir ist. Er dreht dir deshalb nicht den Hals um, weil Jesus in dir wohnt. Das ist dein Glück und meins. Sonst würde er den Hals uns umdrehen. Er hasst uns. Aber Jesus sagt trotzdem, auch wenn wir Krieg führen, das ist auch mit weiser Überlegung, sollen wir das tun? Er sagt, geh nicht drauf los. Jetzt, oh, wir evangelisieren. Also, in einem Jahr werden wir ganz Darmstadt für Jesus gewonnen haben. Dann kann ich nur sagen, lass es uns in einem Jahr sehen. Aber wenn du das versprochen hast und es ist nicht so geschehen, dass du in einem Jahr Darmstadt erreicht hast für Jesus, dann hast du den Namen des Herrn und dich selber und die Gemeinde zum Gespött gemacht. Dann warst du nicht klug. Sondern wir müssen überlegen, auch in unseren missionarischen Aktivitäten, welche Schritte kann ich mir erlauben? Kann ich sie mir familiär erlauben? Wenn ich jetzt mich sehr stark missionarisch einsetze, leidet meine Familie darunter, meine Kinder. Und ich sage nicht, dass wir Weichei-Familien sitzen und wir Frauchen sitzt auf dem Schoß und ich sitze bei Frauchen auf dem Schoß. Ich spreche nicht von sowas. Ich spreche von wir gehen, Hauptsache der Herr, Hauptsache das Reich, wir verkündigen und nach uns die Sintflut. Das funktioniert nicht immer so. Wir müssen überlegen, kann ich das, was ich mir vornehme, auch in die Tat umsetzen? Oder ist das ein Moment, wo ich sage, ich habe vielleicht eine aufputschende Predigt gehört, wo jeden Ort, auf den eure Füße treten, habe ich euch gegeben, das Land gehört euch. Und jetzt gehen wir, jetzt rennen wir durch auf Gedeih und Verderb. Alle können gucken, wo sie bleiben. Ich marschiere jetzt in Jesu Namen. Jetzt haue ich durch. Und was? Und hinten die Familie fällt um. Du musst überlegen, kann ich diese Schritte tun? Und wenn ich sage, ich tue sie, kann ich da auch bei bleiben? Es fortführen. Und nicht einfach wild drauf loshauen und drauf losgehen. Gott möchte, wenn wir in den Krieg gehen, ich nenne das jetzt so, in den Krieg, auch wenn das vielleicht in unserer Zeit immer ein bisschen problematisch ist, solche Aussagen. Aber ich spreche hier von einem geistlichen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wenn wir das Land einnehmen, Gott sagt, plane deinen Krieg. Und wenn du merkst, du hast den Mund zu voll genommen, Jesus sagt, dann mach lieber einen Rückzieher und bitte um Friedensangebot. Das heißt nicht, dass du hergehst und sagst, hallo, guten Tag, Teufel, ich wollte dich zwar austreiben, aber wir bleiben doch zusammen. Das meine ich damit nicht. Sondern, dass wir hergehen und wirklich überlegen, was ist machbar, was kann ich tun? Und wir werden noch in einen Bereich gehen, auch wir werden noch herausgefordert werden, in Dinge zu gehen, die manchmal nicht machbar sind. Das eine schließt das andere aber nicht aus. Verstehst du, was ich meine? Wir müssen da gesund vor Gott, geistlich gesund stehen. Unsere Vernunft, unser Verstand unter der Führung des Heiligen Geistes, gestützt auf den Herrn. Mit unserem Verstand stützen wir uns auf den Herrn, auf seine Überlegungen. Und wenn er sagt, du hast geplant dieses Ding, aber Gott sagt, eigentlich ist Größeres drin, dann wird mein Verstand umschwenken müssen und sich auf das Größere mit Gott einlassen. Aber das werde ich dann auch nur machen, wenn er das sagt. und nicht, weil ich eine gute Idee hatte. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Wer nicht, sendet er hin. Was sagt er in Bezug auf Krieg? Du und ich, sagt er, Jesus auf einmal, auf alle Fälle, der Herr, ganz klar, wir brauchen Ratgeber. Ich brauche Ratgeber. Mein lieber Bruder, Schwester, du brauchst auch Ratgeber. Du brauchst Ratgeber. Sprüche 15, 22, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommt etwas zustande. Und weißt du, was die Bibel sagt? Wenn ein Mensch keinen Ratgeber braucht, sich nicht beraten lassen will, dann ist er ein Eigenbrödler. Sprüche 18, 1, glaube ich, ist, der, der sein eigenes Ding drehen will, will keine Ratgeber, er zieht seine Sache immer selber durch. Ich brauche die anderen nicht, der Herr redet ja persönlich mit mir. Dann weißt du, du bist ein Eigenbrödler. Und dann weißt du, du wirst früher oder später auf die Schnauze fallen. Du wirst früher oder später am Boden liegen. Ist nur eine Frage der Zeit. Du brauchst den Rückhalt, die Beratung deiner Brüder und Schwestern. Du brauchst sie. Und gerade in einer Zeit, in der das Christentum und die Gläubigen, gerade auch bibelgläubige Christen, immer mehr von allen Seiten auch attackiert und bedrängt werden, brauchen wir umso mehr uns persönlich gegenseitig als Ratgeber, als Stärke und Hilfe. Sonst stehen wir irgendwann alleine da. Und dann, wenn wir allein unser Ding gedreht haben, dann sollen die anderen sagen, Herbert, bet mal schnell, ich habe das Ding gemacht, bet mal, dass der Herr es jetzt noch macht. Ich muss manchen Leuten gesagt, du, ich kann dafür nicht beten, denn das, was du gemacht hast, wird der Herr nicht tun, weil das Müll ist, was du gerade gemacht hast. Und dann gehe ich und deckel das nicht noch mit einem frommen Gebet ab. Herbert, würde ich jetzt gerne für den Herrn kaufen und für den Herrn machen. Die Frage, für wen willst du, für dich oder für den Herrn? Meistens ist es für dich. Du schiebst nur den Herrn dazwischen, um deinen Egoismus zu bestärken. So, und das ist, um dein Ding zu haben. Ja? Natürlich, dann ist es im Namen des Herrn, aber du machst das. Es ist deine Sache. Wir brauchen Ratgeber. Sag mal deinem Nachbarn, du, ich brauche dich als Ratgeber. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Leute, wir brauchen einander. Es ist doch nicht nur im Christentum so. Auch in jedem Betrieb, in jeder Firma berät man sich. Leute, ob es nun Banker sind oder bei der Müllabfuhr, wo immer jemand ist, wo Teams arbeiten, wo Menschen arbeiten, da sitzen sie zusammen, sprechen miteinander und beraten sich miteinander. Und weißt du, das Verrückte ist, da wird man Christ und denkt, man braucht keine Beratung mehr. Aber Gott sagt, wir brauchen sie. Sonst werden deine Pläne scheitern. Sonst wirst du vielleicht in die Irre gehen. Und dann wirst du sagen, oh, ich habe so cool, toll, was ich für den Herrn mache. Und der Herr sagt, hättest du lieber nichts gemacht, du hast so viel Müll gemacht. Verstehst du? Nur mit dem frommen Jesus-Jargon drauf. Sprüche 20, 18, Pläne kommen durch Beratung zustande und mit kluger Lenkung führe Krieg. Überleg du dir, wie du das durchziehen willst. Überleg dir, wie du deine missionarischen Aktivitäten vorantreiben willst. Überleg es dir. Das muss durchdacht sein. Vor Gott, mit deinen Brüdern und Schwestern. Wir sind nicht berufen, Einzelgänger zu sein. Wir sind berufen zur Gemeinschaft des Leibes Jesu Christi. Und jeder, der immer, so viele Christen, sie wollen die Gemeinde melken. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Und wenn die Gemeinde vielleicht mal irgendwie schief guckt, oder jemand in der Gemeinde guckt schief, da ist man beleidigt, da ist die ganze Welt auf so Angel gehoben. Aber dafür seid ihr ja jetzt auch in Clancing. Wir haben eine starke Truppe. Geboren, um frei zu sein. Ach, da kann das stinkiges Fleisch doch endlich mal wirklich in die Kloschüssel gespült werden. Und dass du wirklich ein geistlich ausgerichteter Mensch wirst. Ne? Noch ein Beispiel. Sprüche 24, 6. Mit weiser Überlegung führst du deinen Krieg. Und wo kommt Rettung her? Sag mir nicht durch den Herrn, denn der Herr sagt hier, und Rettung kommt durch viele Ratgeber. Natürlich kommt sie durch den Herrn, aber sie kommt auch durch viele Ratgeber. Durch viele Ratgeber. Ich brauche immer Rat. Wenn ich von Gott etwas empfange oder höre, meine zu hören oder auch höre, ich höre es ja auch, dann lege ich es anderen vor. Ich sage, könntest du mal mit mir da reinschauen? Denn ich kann mich irren. Wir können alle in die Irre gehen, richtig? Wir können uns alle mal irren. Oder wir können manches Mal so religiös geistlich drauf sein, dass wir denken, wir sind die super geistlichen Überflieger, wir brauchen keinen anderen. Wenn du das meinst, dann weißt du, du bist eigentlich schon ein Abgestürzter. Hallo, wenn du meinst, du bist so ein super geistlicher Überflieger, dann bist du eigentlich schon ein Abgestürzter. Rettung kommt durch viele Ratgeber. Das plane deine Einsätze, bereite sie vor, auch deine persönlichen, missionarischen. Ich bin immer vorbereitet, jederzeit das Evangelium zu verkündigen. Dafür habe ich auch eine Kiste von Flyern in meinem Auto für verschiedene Situationen des Lebens von Menschen, um ihnen Schrift zu geben, um ihnen Rat zu geben oder eine Karte, Visitenkarte zu geben. Ich plane. Ich bin vorbereitet. Ich habe immer beklebte Flyer, Visitenkarten, ich wiederhole mich. Ich habe es dabei, damit, wenn jemand meinen Rat braucht oder ich meine, den sollte ich ansprechen, dann bin ich vorbereitet, um mit dieser Person auch in Kontakt zu treten oder den Kontakt anzubieten. Plane deine Einsätze. Erst denken, dann handeln. Kann ich meine Pläne überhaupt ausführen? Kann ich das, was ich möchte, umsetzen? Bin ich bereit, Dinge wegzustellen? Das ist wichtig, wenn wir unser Leben für Gott einsetzen wollen. Dann sagt Jesus, Lukas 14, 33, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Entsagt, das Wort heißt apotasso. Apotasso heißt beiseite stellen, bei wegstellen. Bei unseren Planungen und Überlegungen, sei es als Gemeinde oder sei es für dich persönlich, du wirst entscheiden in deinem Alltag, inwieweit du dich hinauswagen kannst, inwieweit du aktiv werden kannst. Nämlich in dem Maß, wie du sagst, ich bin bereit, Dinge wegzustellen. Hobbys ist nichts Schlechtes, ist nichts Schlimmes. Ihr kennt meine Geschichte darüber. Aber im Zuge der Gemeindewachstum und Gemeindeneugründung, in diesem Zug musste ich überlegen, damit ich mehr Zeit und Energie für die Gemeinde habe, was kann ich noch wegstellen? So habe ich dann meine zwei Lieblingshobbys am Schluss letztlich weggestellt, nämlich Hobbygärtner und Angeln. Das mache ich dann im Himmel, im goldenen Teich, bei den goldenen Karpfen. Nein, okay. Verstehst du, was ich meine? Bin ich darüber bekümmert? Nein, ich bin nicht darüber. Es wird bestimmt auch wieder Stunden geben, wo ich sage, och, ein Jahr, da kann ich jetzt mal wieder die Zeit nehmen, weil die Dinge laufen. Es ist nicht sündig, es ist nicht schlecht, es ist nicht verkehrt. Aber ich muss, wenn ich überlege, wenn ich sage, ich will Gemeinde gründen, das heißt, dann wird diese Gemeindegründung, die neue Gemeindegründung, wird mir mehr Zeit abfordern. Mehr Energie wird sie mir auch abfordern. Und dann muss ich überlegen, wo gebe ich Dinge preis, damit diese Energie diesem Bereich zufließt, damit ich das umsetzen kann. Davon spricht Jesus. Apotasso, kann ich das? Kann ich mir das erlauben? Oder komme ich in Konflikt mit den anderen Dingen, die ich in meinem Leben auch noch behalten möchte? Und ich spreche jetzt mal grundsätzlich nicht von Sünde, Verkehrtheit oder dergleichen. Ich muss nur überlegen, bin ich bereit? Wenn ich Ältester einer Gemeinde werden will, dann komme ich in eine andere Herausforderung als jemand, der normal mitarbeitet. Und ich muss überlegen, will ich als Ältester Dinge beiseite stellen, die in meinem Leben gut sind, die nicht verkehrt sind, aber die mich behindern würden, die mir Zeit rauben würden, bei meiner Familie, bei meinem Dienst in der Gemeinde, wenn ich das beibehalte, bin ich bereit, hier was wegzustellen, um in diesen Dienst einzutreten, um Gott hier und der Gemeinde zu dienen. Das müssen wir überlegen. Jesus sagt, du sollst es überlegen, sonst kriegst du hinterher auf dem Zahnfleisch. Und dann hast du ein Problem. Hätte ich mich bloß nicht darauf eingelassen, ist man dann glücklich? Nein, vorher hinsetzen, überlegen, will ich das dann auch durchziehen? Und wenn ich das nicht durchziehen will, dann sollte ich es nicht tun. Jesus sagt, überschlage die Kosten. Wenn ich nicht bereit bin, Dinge dann wegzustellen, um frei zu werden, auch kräftemäßig, zeitmäßig, für andere Dinge, vielleicht auch finanziell, dann sollte ich die Finger davon lassen. Denn dann werde ich unglücklich werden in meinem Zustand. Und dann werde ich irgendein religiöser Absolvent irgendeiner Sache werden. Auch als Ältester. Hallo? Wichtig. Müssen wir überlegen. Jesus sagt, überschlage das alles. Du, so kann nun keiner, du Natal, so hat, ist nicht fähig, hat nicht die Energie, diese Kraft, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein, der nicht alles beiseite stellt. Und wir müssen überlegen, was kann ich, und wir müssen im Alltag überlegen, was könnte ich beiseite stellen, um noch effektiver im Gottesreich zu arbeiten. Wenn ich aber sage, ich will nichts beiseite stellen, dann sollte ich mich aber auch nicht beschweren, wenn andere Dinge beiseite stellen und vorangehen und Wunder Gottes erleben und wirklich die Taten Gottes in ihrem Leben erleben und sagen, wieso erlebe ich das nicht? Warum? Ganz einfach, weil du vielleicht Dinge nicht beiseite gestellt hast, weil du sagst, ich will in dem bleiben, wie ich bin. Und da müssen wir Dinge ablegen, wenn wir vorankommen wollen. Aber wir dürfen nicht andere beschuldigen. Verantwortlich sind immer wir selber. Wir sind die Täter. Wir lieben es, so gerne Opfer zu sein. Aber wir sind Täter. Hallo. Okay. Erst denken, dann handeln. Ach ja. Plane deine Einsätze. Letzter Punkt. Fünftens. Steige aus deinem Boot. Verlass mal dein bisheriges Beet. Erweitere deinen Einfluss. Michael hat vor 14 Tagen darüber gesprochen, was wächst in deinem Garten. Erinnert ihr euch noch? Schon gecheckt, was da alles bei euch wächst? War gut, war eine sehr gute Predigt. Ein sehr gutes Wort. Für die im Internet, hör da mal rein, schau mal, was in deinem Garten wächst. Was wächst in deinem Garten? Ich habe ein Wort, das Gott mir gestern gab, sowohl für die Gemeinde Michelstadt als auch für hier. Das ist dein Geburtstagsvers hier. Jesaja 54,2. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache die Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Als er mir dieses Wort so gab, in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang, da hat er mich gedanklich noch in eine andere Richtung geführt, nämlich zu Josua und dem Volk Gottes, als sie über den Jordan kamen. Ihr wisst, sie waren 40 Jahre in der Wüste umhermarschiert. Und jetzt sagt Gott zu dem Josua, geh über den Jordan und nimm das Land in Besitz. Was geschieht? Sie gehen über den Jordan, ihr wisst, trockenen Fußes. Und sie kommen in dieses Land. Aber manches Mal denke ich, wir sind so ein bisschen utopisch in unserer Denkweise. Wir denken nicht natürlich. Als Josua und das Volk über den Jordan gegangen sind, waren sie dann im verheißenen Land? Waren sie? Ja, waren sie drin oder nicht? Jetzt seid ihr, jetzt wollt ihr euch nicht festlegen. Feige sind sie jetzt hier, das ist ja wohl. Waren sie oder waren sie nicht? Denn er sagt, geh über den Jordan, sagt der Herr, und dann bist du im verheißenen Land, richtig. Aber hatten sie das Land dadurch jetzt schon eingenommen?
Nein.
Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Die Arbeit ging nämlich jetzt erst los. Jetzt fing es erst an. Man ist über den Jordan gegangen, aber jetzt fing die Arbeit los. Jetzt geht es nämlich erst los. Ich meine nicht, jetzt geht's los, jetzt haben wir auf die Pauke. Das meine ich nicht. Nein, jetzt geht es los, jetzt nehmen wir das Land ein. Wir nehmen das Land ein. Und das ist, der Herr sagt, spanne, ich lese es nochmal, dieser Text. Mache weit den Raum deines Zeltes. Es gibt solche unter uns, die begrenzen sich. Und der Herr sagt, es ist ein prophetisches Wort für solche. Du hast dich selber begrenzt in dem Umfeld, in dem du jetzt lebst. Du könntest mehr erleben. Du könntest zu neuen Ufern ausbrechen, kann ich auch sagen. Du könntest wirklich dein Gebiet erweitern. Aber du wirst im Glauben Schritte tun müssen und sagen, ich Gehe jetzt mal über das Gewohnte hinaus. Und wenn du nicht über das Gewohnte hinaus gehst, dann bist du gerettet und alles, aber du bleibst in dem Bereich, in dem du bist. Und das wird dich nicht unbedingt glücklich machen. Weil verstehst du, es ist doch so, wenn wir als Menschen irgendwie etwas geschafft haben, wir haben etwas geleistet, wir haben die Sache abgeschlossen, das ist unter Dach und Fach, dann ist es doch in uns so drin, sagen, was können wir Neues anpacken? Geht dir das nicht so? Irgendwie, man möchte was Neues. Da sind Wissenschaftler, die haben gesagt, boah, ich entdecke Sterne, neue Sterne. Und dann sagen sie, jetzt habe ich ein paar Sterne entdeckt, jetzt setzen wir uns zur Ruhe. Nein, ich will noch weitere Sterne entdecken. Ich will noch mehr entdecken. Wir, in uns ist so reingelegt, vorwärts zu gehen, zu entdecken, Dinge kennenlernen zu wollen. Das hat Gott in uns hineingelegt. Und es ist wichtig für dich, dass du nicht in deinem begrenzten Beetchen bleibst. Meine schönen geistlichen Blümchen wachsen, Sprachen reden, ich bin glücklich dabei, Auslegung habe ich auch zur Hälfte schon. Das reicht eigentlich, die andere Hälfte kann dann anderer machen. Ach, irgendwie ist das Leben so schön. Es ist so schön in meinem Beet. Es ist so wunderbar. Ich bin so glücklich. Auf Dauer wirst du da nicht glücklich. Denn du möchtest mehr. Du möchtest mehr. Und wir sind auch so geschaffen. Und Gott sagt, und manche unter uns sind unglücklich. Auch du, der du im Internet zuhörst. Du bist unglücklich, weil du deinen gewohnten Radius nicht verlässt. Nicht bereit bist, mit Gott in neue Bereiche aufzubrechen. Und Gott sagt dir heute, verlasse die Bereiche, die du bis jetzt hast. Geh, verlasse sie, spanne mal weit. Und Gott sagt in Bezug auf, deshalb hat er mich hier auf diese Josua-Jordan-Geschichte gebracht. Er sagt, sage ihnen, sie sollen ihre Zeltflecke weit spannen. Sie sollen große Vision haben. Sie sollen Vision haben für ihr Leben. Aber sie sollen auch wissen, dass diese Vision durch den Schritt im Alltag ausgefüllt wird. Aber wenn du nur sagst, hier, mein Zelt einen Meter weiter, dann hast du keine große Sicht. Gott sagt, spann es weit. Mach die Flöcke weit. Auch wenn du erstmal noch gar nicht alles abdecken kannst. Aber da gehst du unter diesem Zelt da, gehst du Schritt für Schritt und erweiterst dein Gebiet und nimmst mehr und mehr von deinem Land in Besitz. Versteht ihr, was ich meine? Mehr und mehr in Besitz. Wenn wir diese Vision nicht haben, ich will mein Gebiet erweitern, ich will Einfluss nehmen, ich will Einfluss nehmen in die Gesellschaft, dann müssen wir uns überlegen, wie nehmen wir Einfluss in die Gesellschaft? Da muss ich überlegen, Einfluss, will ich weiter der Stubenhocker meiner Straße sein oder will ich anfangen, mich um meine Nachbarn zu kümmern und Beziehungen zu knüpfen, versuchen, sie für Christus zu gewinnen oder versuchen, einfach erstmal Kontakt zu haben zu ihnen, dann wird sich mein Gebiet erweitern. Und auf einmal werden Beziehungen und Freundschaften entstehen. Aus diesen Beziehungen und Freundschaften heraus wird entstehen, dass Leute sagen, hey, du hast was, was ich nicht habe. Kannst du mir erzählen, was du hast? Und dann kommen wir auf Jesus und dann bringst du jemanden in den Himmel. Aber es sind Schritte, die wir gehen, Leute. Du musst diese Bereiche angehen. Gott sagt, ich lese es noch einmal, Jesaja 54, 2. Mache weit den Raum deines Zeltes. Weißt du, was Gott klar ist? Wenn du jetzt ein Riesenzelt aufbaust, dass du nicht im ganzen Zelt gleichzeitig schlafen kannst. Das ist zu riesig. Aber Gott sagt, denke groß. Plane etwas Größeres. Und unter diesem Schutz, unter dieser Vision, fängst du an, Schritt um Schritt Dinge umzusetzen. Hallo? Schritt um Schritt. Schritt um Schritt. Mit Kosten überschlagen. Wie weit kann ich jetzt dieses Zeltbereich einnehmen? Wie weit kann ich jetzt dieses Land einnehmen? Überlege dabei, sprich mit dem Herrn, habe andere Ratgeber, die dir helfen. Hallo? So, und dann spanne und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht. Sag nicht, ach, der Meter reicht. Nein, mach 5 Meter. Mach 100 Meter. Spare nicht. Mache deine Seile lang, damit du merkst, oh, die Vision entwickelt sich schneller als gedacht, dass du schnell noch nachlegen kannst. Sei nicht begrenzt. Versteht ihr, was ich meine? Ihr guckt mich jetzt so an. Ja, wo sollte sonst hingucken? Mache weit und deine Pflöcke stecke fest. Mach es fest, okay? Ich weiß, das werde ich heute nicht erreichen, dieses Ziel. Weißt du, was mein Zelt ist? Mein Zelt ist ein riesiges Zelt, das in ganz Deutschland, überall in den Städten und Dörfern Gemeinden sein soll. Und ich möchte am liebsten in jedem dieser Orte eine Gemeinde gründen. Das ist mein Riesenzelt. Aber unter diesem Riesenzelt gehe ich Stück um Stück und gucke, wo kann ich was einnehmen, wo kann ich was etablieren. Aber wenn ich diese Vision nicht habe, dann werde ich immer begrenzt, immer eng sein. Ich muss diesen weiten Blick haben. Kannst du damit was anfangen? Du musst diesen weiten Blick haben. Okay, Gott sagt, gehe über den Jordan. Ein paar Beispiele noch und dann schließe ich. Matthäus der Zöllner. Jeden Tag sitzt er am Zoll. Jesus ist wahrscheinlich jeden Tag an ihm vorbeigelaufen. Ich sagte schon mal neulich, es ist in der Bibel nicht so, dass Jesus jemand kam und sagt, komm, steh auf, folge mir nach. Nein, nein, so funktioniert das nicht. Sondern ich habe das untersucht in der Bibel, ich habe festgestellt, die Leute, die danach aufstanden und Jesus nachfolgen, in der Regel waren solche, mit denen er vorher gegessen hatte, bei denen er zu Hause war, mit denen er Kontakt hatte, mit denen es schon Beziehungspflege war. Du musst dir vorstellen, da steht, ich meine, überleg dir doch mal, das wäre unverantwortlich. Da sitzt der Zöllner mit seiner Kasse am Stadttor und Jesus kommt her, Matthäus, steh auf, folge mir nach. Matthäus lässt die Kasse seines Chefs stehen, alles bleibt liegen und er haut ab und wird jetzt ein Jünger Jesu. Weißt du, was es gegeben hätte? Gleich Ärger zu Beginn des neuen Lebens. Und gleich noch, seht ihr diese Christen, unverantwortlich, lassen die Kohle liegen, Hauptsache ihrem Jesus hinterher. Ich glaube, dass Jesus hergegangen ist, mit seinem Chef der Matthäus hergegangen ist, mit seinem Chef abgerechnet hat und gesagt, hier Chef, ich gehe Theologie studieren. Das ist der ordentliche Weg, genau wie eine Versorgung der Familie. Wir rennen nicht einfach los und tun etwas, sondern das ist ordentlich übergeben worden. Gott, wenn du in die Bibel schaust, übergibt immer alle Dinge ordentlich. Da ist nicht so ein charismatisches, schwimmriges, geistliches Gewässer. Da schwimmen wir mal durch die Gegend, der Herr wird es schon machen. Und am besten noch, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn, solange es im Leben des anderen ist und nicht in meinem eigenen. Matthäus, raus aus dem Beruf. Und weißt du, wenn Matthäus diesem Ruf nicht gefolgt wäre, dann hätte es keinen Apostel Matthäus gegeben. Und dann hätte es auch kein Matthäus-Evangelium gegeben. Verstehst du? Einem Ruf gefolgt. Was wird verhindert, wenn du und ich dem Ruf unseres Herrn nicht folgen? Müssen wir uns auch fragen. Ohne Druck. Überlegen, welchen Plan hast du mit mir? Oder schauen wir uns an. Der reiche Jüngling. Herr, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus sagt, halte die Gebote. Tu es, was Gott gesagt hat. Sagte welche? Ja, du sollst nicht Ehe brechen, nicht Falschzeugnis reden und so weiter. Vater und Mutter ehren. Er zählt auf Vater und Mutter ehren. Weißt du, was dieser reiche Mann sagt? Herr, von Kindheit an ist das mein Lebensstil. Das habe ich von Kindheit an so gehalten. Wer kann das schon von sich sagen? Natürlich das oberste Gebot, aber das ist nicht das Thema. Hat er ganz vergessen, liebe Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen. Dieser junge Mann, oder wie alt er auch immer war, dieser Mann, er war sehr reich, heißt es, sehr reich. Aber er war unglücklich. Er befolgte die Religion bis ins Detail. Er gab seinen Zehnten, er hat nicht kriminell oder unmoralisch gelebt und er hat sich um seine Eltern gekümmert und sie geehrt. Das hat er alles gemacht, aber er war unglücklich. Warum? Religion kann dich nicht glücklich machen. Auch nicht freikirchliche City-Religion kann dich glücklich machen. Das Einzige, was dich glücklich macht, ist Leben, persönliche Beziehung mit Jesus. Hallo. Nur Jesus macht glücklich. Leben mit ihm. Und dieser Jesus sagt, geh hin, verkauf dein ganzes Zeug und folge mir nach. Er wurde aber sehr traurig, heißt es, denn er hatte viele Güter. Er war traurig. Das will ich nicht. Und weißt du, auch hier gibt es Unterschiede. Ich habe ein Ehepaar kennengelernt, als sie zum Glauben kamen. Sie waren Fabrikbesitzer. Und dann haben sie sich einer Gemeinde angeschlossen. Und als sie in dieser Gemeinde lebten, dort geistlich wuchsen, dort ihr Leben mit Gott geklärt haben. Einfach, ja, sie waren treue Leute der Gemeinde geworden. Und eines Tages sagt der Herr zu ihnen, verkauft eure Fabrik und geht und verkündigt das Evangelium in der ganzen Welt. Sie haben sich damit beraten, mit ihrer Leitung gesprochen. Die empfanden Frieden auch darüber. Sie haben alles verkauft und so. Wir lernten sie dann kennen, als sie unterwegs waren, das Evangelium zu verkündigen. Einem anderen wird Gott vielleicht sagen, geh und baue dein Geschäft aus. Verstehst du, wir müssen persönlich, individuell mit Gott sehen. Du bist jetzt Christ geworden. Jetzt sei treu in deinem Job. Sei treu in deiner Firma. Zieh deine Firma hoch, damit sie ein Segen wird und Einfluss gewinnt für die ganze Region. Das ist so unterschiedlich. Verstehst du, wir sind immer so pauschalisierend. Der hat's verkauft, die Firma. Alle, die eine Firma haben und sich bekehren, müssen jetzt alle verkaufen. Wir sind immer so pauschale Christen. Das funktioniert so nicht. Dadurch gibt es Probleme, wisst ihr? Dadurch haben Christen haben so viele Probleme, weil sie so furchtbar religiös sind und nicht sich beraten bei Gott und bei Menschen. So wichtig. Total unglücklich war. Schauen wir Petrus den Fischer an. Petrus der Fischer, das war ja auch so ein Typ für sich. Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und da war einer von diesen, die beiden Jünger, die es hörten, war Andreas. Der Andreas und dieser eine Jünger, sie gehen zu Jesus und sagen, wo bist du zur Herberge? Was heißt, wo wohnst du, Herr? Der Herr sagt, kommt mit nach Hause zu mir. Sie gehen mit zu Jesus nach Hause. Sie sind den ganzen Tag bei Jesus, heißt es. Und als es Abend wird, gehen sie nach Hause. Petrus geht nach Hause und dann trifft er, heißt es, seinen Bruder Simon Petrus. Und er sagt, Petrus, wir haben den Messias gefunden. Der ist tatsächlich da. Petrus geht auch mit zu Jesus. Sie unterhalten sich. Dann wisst ihr, später ist Besuch in Kapernaum. Dann ist die Heilung der Schwiegermutter von Petrus, die Fieber hatte. Da war Petrus noch kein Apostel. Da war Jesus einfach immer zu Besuch. Aber sie kannten sich, sie redeten miteinander, sie lebten miteinander. Und eines Tages passiert es am Boot. Jesus sagt, und da sind viele Gespräche vorausgegangen, bin ich überzeugt von. Ich meine, Jesus hat nicht bei Petrus und denen zu Hause gehockt, die haben Kuchen und Grillsteaks gegessen und dann sagen, gute Nacht, war schön. Nein, die haben sich unterhalten, ausgetauscht über das Reich Gottes. Jesus sagte von seinen Plänen. Und eines Tages sagt Jesus, Petrus, verlass deinen Fischerberuf, verlass deine Firma, übertrag's an deinen Vater, übertrag's an die anderen, verlass es und werde ein Menschenfischer. Und was heißt es? Petrus verließ die Netze und es wurde der Familie übergeben. Sie übernahm die Verantwortung. Das ist doch nicht so, dass Jesus sagt, Petrus, komm, du bist der Chef hier, der Fischereifirma, der Fischereigenossenschaft hier. Petrus, komm, verlass alles. Ja, was ist mit der Arbeiter? Die sollen selber sehen, wie sie klarkommen. Die können sich ja bekehren, dann werden sie auch versorgt. Nein, nein. Da ist, verstehst du, wird übergeben. Da wird durchdacht, da wird geplant. Gott sagt, wenn du keine Probleme im Leben haben willst, durchdenke Dinge, überlege Dinge vor Gott und mit Menschen und mit Gott und dann geh die Dinge an. Und dann wirst du ein gutes, ruhiges, ach lass es mich sagen, Bauchgefühl kriegen. Ich spreche jetzt ein geistliches Zeugnis. Okay? Und Petrus ist aus dem Boot. Du und ich, wir sind auch dem Ruf gefolgt. Wir sind Jesus nachgefolgt. Und du sagst, cool, jetzt ist ja alles Paletti. Aber jetzt sind wir wieder bei den Zeltpflöcken und bei dem Zelt. Der Herr sagt, du sitzt schon zu lange und zu sicher in deinem Boot. Es ist Zeit, über die Bordwand zu klettern und auf dem Wasser zu laufen. Und für manche unter uns ist der Punkt gekommen, dass du dein Boot verlässt. Dass du dein Boot verlässt und anfängst, neue Wege zu gehen. Ja, es mag sein, dass der Boden ziemlich weich ist. Das war bei Petrus auch so. Es mag sein, dass du sagst, ich sacke ab. Aber du musst wissen, Jesus ist da, der holt dich immer wieder raus. Aber manche müssen von euch, vielleicht mehrere, vielleicht auch viele. Ich weiß, das musst du entscheiden. Ich bin nicht dein Gott. Du musst entscheiden. Du lebst mit Gott. Aber du musst entscheiden, sitze ich schon zu lange in meinem gesicherten Boot und behindere dadurch vielleicht das Reich Gottes sogar? Verzögere ich dadurch Dinge? Halte ich Dinge auf? Das muss man überlegen. Bin ich vielleicht ein Bremsklotz, dadurch, dass ich immer nur in meinem Boot hocke? Und dann musst du sagen, Herr, muss ich mal mein Boot verlassen? Und wenn der Herr sagt, ja, dann gehst du und verlässt du dein Boot, dann fängst du Schritte zu gehen. Aber berate dich auch da. Du bist kein Einzelgänger. Wir sind berufen zur Gemeinschaft des Leibes. Okay? Und Petrus ging aus dem Boot. Und er hat neue Erfahrungen gemacht. Was, weißt du, später, als er dann so abgesackt ist, was ich mir immer denke, das steht ja alles leider nicht in der Bibel, aber ich hätte so gern Mäuschen gespielt, wie die über ihn gelacht haben und gespottet haben. Der eine vielleicht gesagt, du Angeber, oder? Erst große Klappe und dann unten absacken. Ich weiß, also, du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir jetzt waren im Boot, Petrus ist unter, Jesus hat ihn hochgeholt, er ist ins Boot zurück und alle sagten, darüber reden wir nie wieder. Glaub mir, ich denke, das war bestimmt die nächsten Wochen, vielleicht sogar noch Jahre Gesprächsstoff. Bei gewissen Situationen. Ich war damals dabei. Da ist über Bord. Herr, bist du es? Dann sage ich, soll kommen. Frag den Herrn. Herr, soll ich aus dem Boot kommen? Frag, Herr, bist du es? Soll ich aus meinem Boot kommen? Und wenn der Herr sagt, ja, komm, dann geh. Und dann wisse, er nimmt, übernimmt auch die Verantwortung. Wie bei Petrus. Er übernimmt die Verantwortung. Letzter Punkt. Oder letztes Beispiel. Der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn lebt in einem guten Zuhause. Viele Christen in unserem Land, sie haben ein gutes Zuhause gehabt, auch in ihrer Gemeinde. Sie waren freundlich aufgenommen worden, als sie gläubig wurden. Man hat sie, ja, vielleicht buchstäblich gehätschelt und getätschelt, versucht, die Vergangenheit zu klären und zu bereinigen. Aber der Herr sagt, irgendwann, also ich will das nicht. Ich will raus, ich will ausbrechen. Und du bist abgehauen. Du hast Jesus verlassen, hast die Gemeinde verlassen, hast dein eigenes Ding gemacht. Und dann kam der Schiffbruch. Wisst der verlorene Sohn, erst lief alles gut, viele Freunde, Halligalli, High Life. Aber als die Knete alle war, waren auch die Freunde nicht mehr da. Auf einmal war es vorbei, Schiffbruch. Er landete im Schweinestall. Total unglücklich. Aber dieser Mann war vernünftig. Er sagte, ich will nach Hause gehen zu meinem Vater. Ich will mich aufmachen, ich will wieder zu meinem Vater gehen. Und selbst wenn ich nur als Arbeiter, ich will nur Arbeiter sein, aber ich will zu meinem Vater gehen. Ich will nach Hause gehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier unter uns ist oder ob es im Internet ist, aber Gott spricht ganz deutlich zu einer Person und sagt, du bist abgehauen. Und du hast aufgrund deines Abhauens hast du Schiffbruch erlitten. Und der Herr sagt, wenn du heute sagst, ich will mich aufmachen, ich will zurück nach Hause gehen, dann wird heute für dich der Tag der Wiederherstellung sein. Ich werde heute dein Leben wiederherstellen. Ich werde dich aufnehmen, ich werde dich reinigen, ich werde dir neue Kleider geben. Ich werde dir auch wieder den Siegelring geben. Ich werde dir neue Schuhe geben. Du wirst nicht Arbeiter sein, du wirst Sohn sein. Du wirst Tochter sein in meinem Haus. Wo immer diese Person ist, ob du jetzt hier bist oder im Internet zuhörst. Aber Gott meint dich. Gott meint jemand Bestimmtes. Du bist abgehauen. Dein ganzes Leben ist ein Desaster geworden. Schiffbruch hast du erlitten. Aber Gott sagt, wenn du sagst, ich komme heute nach Hause, dann kommt Wiederherstellung. Du wirst in die Rechte der Sohnschaft wieder eingesetzt. Der Herr ist nicht nachtragend. Der Herr ist gütig und er vergibt. Amen. Er ist gütig und vergibt. Plane, überlege deinen Weg mit Jesus. Lauf nicht aufs Gerate los, einfach los. Sprich mit Jesus. Hole dir Beratung bei anderen Menschen. Und folge Jesus, Schritt für Schritt. Und folge, schau auch in dem Maß, wie weit will ich Dinge beiseite stellen, damit ich mehr Energie für Gottes Reich habe. Es nützt nichts, wenn du unglücklich bist. Und wenn du weißt von Gott, ich sollte Dinge beiseite stellen, um Energie, Platz zu haben, Raum, Zeit zu haben für sein Reich, für den Bau seiner Gemeinde. Wenn du das weißt und du bist nicht bereit, Dinge wegzustellen, die dich aufhalten, in diesen Weg, Plan Gottes mit dir zu gehen, dann sei ehrlich, dann sprich mit dem Herrn ganz ehrlich darüber. Sag, Herr, ich spüre deinen Ruf in dieser Sache. Ich spüre, dass du mich da willst. Du weißt aber auch, Herr, dass ich noch nicht bereit bin, loszulassen. Würdest du mir bitte helfen, dass ich in deine Wege hineinkomme? Und dann wird er dich führen. Der Herr ist der beste Seelsorger und Helfer. Ich habe oft in meinem Leben Dinge gehabt oder manches Mal in meinem Leben Dinge gehabt. Ich war nicht bereit, sie zu tun. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich weiß, ich sollte es tun, aber das raubt mir mehr Zeit oder das waren andere Dinge. Ich habe gesagt, ich bin nicht so bereit, aber es wäre gut für mich, weil du mich rufst, weiß ich, es wäre gut für mich, wenn ich das tue. Herr, verändere mein Herz, verwandle mich. Herr, ich möchte in deine Wege kommen. Ich möchte deine Wege gehen. Und Gott verwandelt das Herz. Er verändert uns. Das ist kein Brechen der Gesetz und kein Knüppel, der dich neu wieder treibt. Jetzt geh und mach und tu den Willen Gottes. Nein, du gehst hin und sagst, Herr, würdest du mich verändern, dass ich gerne will, was du willst? Bitte ihn doch einfach. Und er wird es tun. Hallo? Sonst bist du wieder unter neuer Knechtschaft. Es nützt nicht, Zähne zusammenbeißen und wir gehen durch. Nein, es ist besser, durchgehen und Dinge zu klären, dann nicht Zähne zusammenbeißen müssen, sondern fröhlich seine Straße zu ziehen. Viel besser und viel leichter. Das war der Rat des heutigen Abends für dich. Hörst dir vielleicht nochmal an. Wenn du die Bibelstellen magst, die ich so aufgeschrieben habe, in dieser PowerPoint auch, schick dir das gerne als PDF. Also nicht die PowerPoint, aber die zwei Seiten schicke ich dir gerne noch als PDF, als Gedächtnisstütze, wenn du es brauchst. Schick mir einfach ein E-Mail. Vater, ich danke dir, dass du wirklich ein guter Familienvater bist und dass du nicht einfach kommst und ja, so ein herrschsüchtiger Despot da irgendwie über uns regiert, sondern dass du, Vater, wirklich unser guter Vater bist, unser Versorger und Helfer und auch unser wunderbarer Ratgeber. Ich bin froh, Herr, dass ich in dir einen Vater gefunden habe, dem ich vertrauen kann, dem ich folgen kann, ohne Furcht, den ich fürchte als meinen Herrn und Gott und respektiere und achte und Ehrfurcht vor dir habe. Du sagst, wir sollen den Herrn fürchten. Und doch ist dieser Herr, dich, den wir fürchten, du bist unser liebender Vater. Ich bin dir so dankbar, dass ich zu Hause angekommen bin. Und ich bete für alle, die hier sind und auch im Internet zuhören, die nicht zu Hause angekommen sind, dass sie heute, jetzt, während sie hier sind oder es hören, dass sie heute nach Hause kommen und zu Hause ankommen. Danke, Herr, ich gebe dir alle Ehre. Ich spreche deine Segnung über uns aus. In Jesu Namen. Amen. Halleluja, Vater. Danke, mein Vater. Oh, der Herr ist so gütig. Er ist so gütig. Ich weiß, es war viel Stoff, nicht wahr? War es zu viele? Habt ihr es aufnehmen können? Ich habe es versucht, nicht so schwer zu machen. Aber ich bin, sag mal so, Gemeinde, als Gemeinde oder als Pastor, du hast manchmal so viel Arbeit gehabt, einfach weil Menschen ihren Glauben aufs Geratewohl leben. Und es ist... Es geht nicht wegen der Arbeit, es geht wegen all dem Leid und Schmerz, der hinter Fehlentscheidungen oft steht. Und wir brauchen wirklich einen gesunden Gang in der Nachfolge. Einen gesunden Gang, okay? So, das ist so. Und nächsten oder übernächsten Sonntag werden wir machen, du hast alles gut geplant. Du bist aus dem Boot rausgegangen und trotzdem wird alles verhindert. Oder manches. Wieso? Warum passiert das? Wieso wird das verhindert? Und du bist sogar im Willen Gottes. Du bist im Willen Gottes und es wird verhindert. Warum? Das schauen wir uns nächstes Mal an.